Ich möchte gerne noch beten, bevor ich predige. Vater, wir haben das gerade gesungen, dass du Worte des ewigen Lebens hast und dass du Schöpfer bist und du schaffst durch dein Wort. Und ich bete, dass du durch deine Worte, die wir singen, durch deine Worte, die jetzt auch in der Predigt dabei sind, darum bete ich, dass sie dabei sind, dass es dein Wort ist, was gepredigt wird. Dass du durch diese Worte etwas bewirkst und etwas schaffst. Und du willst das Gute schaffen, du willst die Herzen heilen, du willst trösten, du willst ermutigen und du willst neu machen. Und Vater, du weißt genau, wie es in unserem Herzen aussieht, wie es uns geht, was uns beschäftigt. Und ich bete, dass du dein Wort dort hineinpflanzt und dass du schöpferisch tätig bist jetzt in dieser Zeit. Und das bist du gerne und du bist es durch deinen Heiligen Geist und du bist jetzt hier und ich bete um deinen Segen, um deine Berührung, Heiliger Geist. Bereite du unser Herzen zu, so wie es dir gefällt, und wirke du nach deinem Plan. Amen. Wir sind immer noch in unserer Reihe zu mehr Berufen. Reise durch den zweiten Brief, den der Paulus an den Timotheus geschrieben hat, seinen Herzenssohn, nicht leiblich, sondern geistlich. Und wir arbeiten uns da Stück für Stück vor. Heute geht es durch das dritte Kapitel und mein Thema heißt heute das Böse überwinden. Das Böse überwinden. Ihr habt es vielleicht verfolgt in den Nachrichten, es ist ein kleines Wunder. Was 65 Jahre lang ein Ding der Unmöglichkeit war, das passiert in unseren Tagen. Man wird ja nicht immer so Zeitzeuge von solchen Dingen. Jetzt ist es gerade wieder so, keiner weiß, was draus wird, aber es ist erstmal da, die Staatschefs von Nord- und Südkorea sind sich begegnet, haben sich getroffen, haben sich die Hände gereicht und haben sogar eine gemeinsame Friedenserklärung verfasst. Man kann von der Art und Weise, wie die das machen, halten, was man möchte, aber Fakt ist, sie haben sich getroffen. 65 Jahre war das ein Ding der Unmöglichkeit. Lange hat man aus Nordkorea oder aus Korea überhaupt nur negative Nachrichten gehört. Raketentests hier, militärische Operationen da, dort eine Übung, da eine Gegenübung. Es gab provokante Aktionen und es gab immer wieder auch Reaktionen, Gegenreaktionen. Das ging ganz schnell. Und so ein Verhalten kennen wir, das steckt uns im Blut. Wenn dich jemand beschießt, dann schieße zurück. Wenn dir jemand droht, dann drohe zurück. Wenn dich jemand verletzt, dann verletze ebenfalls. Wenn dich jemand schubst, dann schubse auch. Das sagt uns niemand so, unsere Eltern sagen das anders. Aber die Realität ist meistens so, dass das so eine Reaktion in uns ist, auf das, wenn wir verletzt werden, dass wir reagieren und auch verletzen. Dass wir, wenn wir betrogen werden, dazu neigen, zurück zu betrügen, wenn wir angeschrien werden, dass wir zurückschreien, wenn wir misshandelt werden, dass wir andere auch misshandeln, wenn wir ausgegrenzt werden, dass wir auch ausgrenzen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Kennt ihr vielleicht von anderen. Habt ihr es schon mal gesehen, habt ihr es schon mal gehört. Dass wir eigentlich eine Sehnsucht danach haben, dass es anders ist. Dass wir es anders machen, dass wir es besser machen, dass wir nicht reagieren und zurückschlagen und zurückschreien. Das zeigt sich auch in diesen Stimmen zu diesem Treffen, diese beiden Machthaber, wo man sagt, Mensch, grundsätzlich sind wir froh darüber, dass sich diese Machthaber getroffen haben, dass Nordkorea endlich die ausgestreckte Hand Südkoreas genommen hat. Das ist doch super. Also wir sehen uns danach, dass das Böse überwunden wird, dass andere das Böse überwinden. Aber es fällt uns bei uns persönlich nicht immer so leicht. Das Böse überwinden, zum Beispiel durch ausgestreckte Hände. Darum geht es auch bei Paulus in seinem zweiten Brief an Timotheus. Und Paulus sagt, das ist das beste Weg, mit dem Bösen umzugehen, ist es, nicht zurückzuschlagen mit Bösen, sondern dieses Böse zu überwinden. Und er zeigt einen Weg auf. Einen Weg, den Jesus mit seinen Jüngern immer wieder gelehrt hat und einen Weg, zu dem wir auch berufen sind, zu mehr berufen, zu einem besseren Weg, mit Bösen umzugehen. Und der Weg beginnt damit, dieser Weg mit dem Bösen umzugehen, dass wir nicht überrascht sind. Paulus schreibt, Kapitel 3, Vers 1, dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. In den letzten Tagen schwere Zeiten. Die frühe Kirche, so kurz nachdem Jesus auferstanden war, in den Himmel gefahren ist, wo Paulus gepredigt hat, wo Paulus Gemeinde gegründet hat, die lebten in einer Naherwartung. Also in einer, wie sagt man, ja, das schon, aber so, also das war für sie sehr präsent. Also das war gegenwärtig. Jesus könnte morgen wiederkommen. Jesus könnte heute noch wiederkommen. Weil Jesus hat gesagt, ich komme wieder. Ich komme so wieder, wie ihr mich weg habt gehen sehen. So komme ich wieder in Herrlichkeit und mit Macht. Und ich komme bald und seid bereit, wenn ich komme. Und die lebten mit diesem Bewusstsein, dass der Herr bald wiederkommt. Und sie glaubten an sein Kommen und sie glaubten auch daran, dass wenn Jesus kommt, wenn dieser Tag des Herrn kommt, dass das auch damit zu tun hat, dass Gott Gericht hält und dass bevor dieser Tag kommt, auch das Böse und die, bevor Jesus wiederkommt, um das Böse und die Sünde zu zerstören und die Welt zu erneuern, dass dann das Böse nochmal so ein bisschen sich manifestieren wird, dass es zunehmen wird gegen Ende der Zeit. Damit rechneten sie. Genau, also Jesus hat gesagt, er kommt wieder und er hat auch gesagt, dass vor seinem Kommen eine Leidens- und Schreckenszeit liegt, in der die Liebe schwächer wird, in der das Böse mehr wird, intensiver, stärker, eine Zeit der Not und der Verführung. Also, bevor es mit dieser Welt endgültig besser wird, weil Jesus wiederkommt und diese Welt neu macht, wird es erstmal schlimmer. Bevor es besser wird, wird es erstmal schlimmer. Man kann das gut mit so einem Schmerzpunkt in der Muskulatur vergleichen. Manchmal gibt es so Punkte, die sind verschlackt. Wenn ihr nicht wisst, wo die sind, fragt mal Melanie, die kann euch die gut zeigen. Findet sich besonders im Nackenmuskulatur und so. Und da gibt es solche Punkte, wenn man da drauf geht, also die tun weh. Und irgendwann tun die so weh, dass man das auch merkt. Und dann kann man zur Physiotherapie gehen, kann sagen, ich hätte gern hier, das tut weh, mach mal weg. Und dann machen die Folgendes, die nehmen ihren Finger und drücken da drauf. Und dann tut es erstmal richtig weh. Also der Schmerz wird erstmal richtig viel und richtig mehr. Und dann sagen die, es muss so sein. Und du sagst, au! Und die sagen, es muss so sein, weil wenn ich dann fertig bin, dann wird es besser. Und das ist bloß so ein Bild dafür, wo Jesus sagt, bevor es richtig gut wird mit dieser Welt, wird es erstmal schlimmer. Und die Bibel ist an dieser Stelle ganz, ganz klar und ganz nüchtern. Und es gibt in dieser Welt Menschen, die sagen, Mensch, wenn wir uns nur weiterentwickeln und wenn wir netter miteinander umgehen und wenn wir Fortschritt haben, dann wird diese Welt ein Paradies. Die Bibel sagt dazu, nee. Es wird irgendwann ein Ende kommen und dieses Ende, bevor dieses Ende kommt, wird es schlimmer. Es wird Wellen geben, wo es so wie am Meer, wo es mal gut ist und vielleicht ein bisschen besser und dann wird es wieder ein bisschen schlimmer. Aber ganz am Ende wird es schlimm. Es wird kein Paradies auf Erden geben, bevor Gott diese Welt nicht neu macht, bevor Gott wiederkommt. Es gibt kein Paradies auf Erden, bevor das Ende kommt, bevor Jesus wiederkommt, bevor er alles neu macht. Die Bibel sagt auch, oder Jesus sagt an anderer Stelle, dass das Unkraut mit dem Weizen wächst, das Böse mit dem Guten, bis der Herr wiederkommt. Deshalb, sei nicht überrascht, es gibt Böses in dieser Welt und es wird weiterhin Böses in dieser Welt geben. Das wird so sein. Und dazu kommt noch die Tatsache, dass, und das ist ein anderes Bild, dass es sich bei diesen sogenannten letzten Tagen, dass es nicht um etwas geht, was in der Vergangenheit liegt, oder die letzten Tage etwas sind, was irgendwann in der Zukunft ist, sondern die letzten Tage, das ist eine Zeitspanne. Und die Zeitspanne beginnt mit der Auferstehung von Jesus und seiner Himmelfahrt und endet mit seiner Wiederkunft. Das sind die letzten Tage. Das heißt, wir leben in den letzten Tagen. Ihr lebt in den letzten Tagen. Das ist eine Zeitspanne. Hier ist Jesus auferstanden und die Bibel sagt, mit seiner Auferstehung hat Jesus das Böse besiegt. Er hat die Sünde besiegt. Und gleichzeitig sagt sie, das Böse wird endgültig zerstört, wenn Jesus wiederkommt. Das heißt, in dieser Zeit ist das Böse und das Gute, es ist da. Es ist beides gleichzeitig da. Und manchmal ist es so, wenn du das Unkraut im Weizen, das siehst du nicht immer, es ist vermischt miteinander. Das Böse ist da und das Gute ist da. Man kann das vergleichen, wir haben das letztens bei Alpha, hatten Sie es auch so schön dargestellt bei diesem Alpha-Kurs, mit der Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg, als die Alliierten in der Normandie gelandet sind. Mit dieser Landung dieser alliierten Truppen war das Ende des Weltkrieges da. Das war der Beginn des Endes. Aber es war nicht das Ende des Weltkrieges. Das Ende kam erst 11 Monate später. Und so eine Zwischenzeit sind diese letzten Tage, in der wir leben. Es ist eine Zwischenzeit. Es ist eine Mischzeit. Gutes und Böses ist da. Deswegen sei nicht überrascht. Gutes und Böses ist da. Aber, und das ist auch wichtig für uns Christen, sei nicht gleichgültig. Nach dem Motto, es ist doch, also Jesus hat gesagt, es muss erst alles schlechter werden, deswegen bin ich ganz gechillt. Lass alles schön den Bach runtergehen, weil wenn alles richtig schön den Bach runtergeht, dann geht es ja schneller, dass Jesus wiederkommt. Diese Option hat Jesus uns nicht gelassen. Der Petrus schreibt es folgendermaßen, auch wieder, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, letzte Tage, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet, vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Also wir sind dazu berufen, mitfühlend zu sein, zu Gott zu schreien, zu beten, uns für das Gute einzusetzen, für Gottes Reich einzutreten, dafür, dass Menschen heil werden, dass sie gerettet werden. Das ist unsere Aufgabe in dieser letzten Zeit, wo das Böse und das Gute zugleich da sind. Also seid nicht überrascht. Und das nächste ist, erkenne die Wahrheit. Paulus schreibt weiter in Timotheus Brief, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen, von diesem wende dich weg. Der Paulus macht hier eine schöne Liste auf und ich habe mal versucht, die Worte hinzuschreiben. Es sind 19 Worte, ich habe nicht alle auf meine Liste bekommen. 19 Worte, wie er das Böse beschreibt, 19 Eigenschaften einer Welt ohne Gott. Und wenn du dich mal manchmal so fragst, Mensch, wie ist es denn in der Hölle? Das sind 19 Eigenschaften der Hölle. 19 Eigenschaften einer Welt ohne Gott. Und das sind auch 19 Eigenschaften, die ihr regelmäßig in der Zeitung findet, wo über das Böse berichtet wird, über das, was in dieser Welt schief geht, über das, was nicht funktioniert. Das Böse ist da, es wurde besiegt, aber es wurde nicht zerstört. Der Feind ist kein guter Verlierer. Satan gibt nicht auf. Er ist wie ein kleines Kind. Ich habe das schon mal erlebt, so ein kleines Kind, das Mensch ärgert dich nicht, spielt. Und wenn es dann verloren hat, nimmt es dieses Brett und haut es weg und sagt, wenn ich verliere, sollen alle verlieren. So ist Satan. Wenn ich nicht gewinne, soll niemand gewinnen. Wenn ich nicht Gott bin und angebetet werde, soll niemand zu Gott kommen. Ich werde weiter Beziehungen zerstören. Ich werde Menschen von Gott wegziehen. Das ist Satans Strategie. Das Böse ist besiegt, aber es ist noch da, es ist nicht zerstört. Was machen wir mit dieser Liste? Was machen wir mit dieser Liste? Theologen nennen so ein Ding auch Lasterkatalog, weil da 19 Laster stehen. Und ich habe mir überlegt, man kann mit so einer Liste das machen, was man mit einem Katalog auch macht. Wenn ihr einen Katalog habt, egal was für einer das ist, ob das jetzt Werkzeugkataloge sind oder ob das Klamottenkataloge sind, dann nehmt ihr den Katalog und ihr guckt ihn euch an und geht durch und sagt, ach Mensch, das passt mir ja, das hätte ich gern. Oder, ach naja, das vielleicht nicht ganz so. Also meine Einladung an dich ist, dass du diesen Katalog nimmst und die Worte stehen ja jetzt eine Weile noch hier, dass du sie dir anschaust und dass du dir überlegst, ob dich was anspringt, ob da irgendwas ist, wo du sagst, Mensch, das ist ja auch ein Thema bei mir. Vielleicht bin ich jetzt nicht 100% hochmütig, aber letztens hat mir einer gesagt, Mensch, ich bin ganz schön arrogant. Dass du das einfach mal bewegst. Denn das Ding ist, dass diese 19 Eigenschaften einer gottlosen Welt, dass die auch in uns schlummern, in geringer Dosis, in unterschiedlicher Dosis, aber doch in jedem von uns. Erkenne die Wahrheit über dich. Bitte Gott, dir die Wahrheit über dich zu zeigen. Zu sagen, Mensch, Gott, wie sieht es denn in mir aus? Heiliger Geist, erforsche doch mal mein Innerstes. Zeig mir doch, ob einer von den Sachen vielleicht bei mir auch im Leben da ist. Oder ob du in einem Bereich versucht bist. Wir leben in einer Zwischenzeit, in einer Mischzeit. Beides ist da, das Gute und das Böse. Und beides ist auch in deinem Herzen drin. Unkraut und Weizen. Vermischung von Motiven, Vermischung von Erwartungen, Vermischung von Absichten. Die Neigung zur Bequemlichkeit, die Neigung, sich anzupassen. Die Neigung zum Bösen. Erkenne die Wahrheit über dich. Und dann sagt Paulus, wende dich ab. Wende dich ab, sagt die Bibel immer wieder. Kehr um. Nimm die Liste als Möglichkeit, dich zu reinigen, zu Jesus umzukehren und Jesus zu bitten, hilf mir, dort rauszukommen. Hilf mir, dort einen Weg zu finden. Und das ist ja das Schöne, was Jesus diesen Weg, dass Jesus uns diesen Weg aufmacht und sagt, du musst da nicht bleiben, wo du bist, mit deinem Hochmut oder mit deinen Ungehorsam und mit deiner Lieblosigkeit, deinen Geschwistern gegenüber, deinen Eltern gegenüber, was auch immer. Du darfst damit kommen und du darfst damit zum Kreuz kommen, weil genau dafür bin ich gestorben. Wende dich weg, kehr um. Und das passt heute schön zum Abendmahl. Jesus ist dafür gestorben. Jesus macht den Weg frei zum Vater. Sarah hat es uns gesagt. Und wenn du fertig bist damit, und das sagt die Bibel ja auch, bei solchen Themen, guck erstmal auf dich, guck erstmal auf den Splitter in deinem Auge. Wenn du fertig bist bei dir, dann darfst du gerne für die anderen beten, bei denen das auch im Leben vorkommt. Und wo es dir vielleicht noch viel, viel schneller ins Auge fällt als bei dir. Du darfst dafür beten, dass sie die Wahrheit über sich erkennen, dass sie sehen, wo Lüge, wo Sünde im Spiel ist. Und Paulus wusste, dass Timotheus mit solchen Leuten konfrontiert ist, die genau das in ihrem Herzen hatten. Vielleicht noch so richtig dolle in ihrem Herzen hatten. Menschen, bei denen die Listenübereinstimmung sehr ausgeprägt war, die viele Treffer hatten. Menschen, die es vielleicht auch in deinem Leben gibt, in eurem Leben. Und Paulus sagt, halte dich fern von solchen Menschen, wende dich ab von solchen Menschen und halte durch. Halte durch. Paulus schreibt, er bringt da ein Bild mit rein, Vers 8, so wie die ägyptischen Zauberer Jannes und Jambres sich Mose entgegenstellten, so widersetzen sich diese falschen Lehrer der Wahrheit. Ihre Ansichten sind verdreht und wirr, ihr Glaube hält keiner Prüfung stand. Also Timotheus hatte Leute in seiner Gemeinde, die so verdreht waren wie Jannes und Jambres, die Menschen von Gott wegziehen wollten, die ihr Herz mit dieser Liste gefüllt hatten. Und ein kurzer Switch zu Mose. Mose stand im Gottesauftrag vor dem Pharao, um diesen zu bitten, dass der Pharao das Volk Israel aus Ägypten ziehen lässt. Und um zu demonstrieren, dass er wirklich in Gottes Auftrag vor dem Pharao steht, hatte er seinen Stab dabei und sollte Wunder vor dem Pharao vollbringen. Aber dieser Jannes und dieser Jambres, diese Zauberer, die stellten sich Mose in den Weg. Sie widersetzten sich Mose. Durch eigene Zauberkräfte wollten sie Mose und damit auch die Wahrheit Gottes widerlegen, lächerlich machen. Und das Interessante ist, wenn ihr diese Geschichte lest, ihr findet die im 2. Mose, wenn ihr diese Geschichte lest, dass ihnen das gelingt. Dreimal gelingt ihnen das. Als Mose seinen Stab auf die Erde schmeißt und es wird zur Schlange, machen die Zauberer das auch. Ihre Stäbe werden auch zur Schlange. Sie werden zwar von Moses Stabschlange gefressen, aber erstmal schaffen sie das. Als Mose die erste Plage herbeiruft und Wasser im Nil zum Blut wird, gelingt den Zauberern das auch. Sie können das Gleiche machen. Wasser wird zu Blut. Als Mose Frösche ruft, damit sie durch Ägypten hüpfen und als Plage dort präsent sind, gelingt den Zauberern das auch. Erst als es darum geht, die Frösche wieder wegzumachen, dann steigen sie aus, dann können sie nicht mehr. Bei den Mücken sind sie auch raus. Aber erstmal sind sie mit dabei. Dreimal das Gleiche. Dreimal stehen die Leute da und sagen, was bist denn du? Wo ist denn dein Gott? Das können doch meine Leute auch. Du bist nicht von Gott gesandt. Und Paulus sagt dem Timotheus, halte durch. Das Böse hat Macht. Das Böse ist da, es ist präsent. Satan ist ein Blender, Satan ist ein Verdreher der Wahrheit, er ist ein Vermischer. Er verführt und ahmt Gottes Kraft nach, aber es wird nicht auf Dauer so sein. Auf die Dauer werden sie ihr Unwesen nicht treiben können. Mit der Zeit wird jeder durchschauen, dass sie ohne Sinn und Verstand sind. Genauso ist es den beiden ägyptischen Zauberern ergangen. Irgendwann zerbricht die vorgetäuschte Wirklichkeit. Irgendwann merken die Menschen, dass sie belogen und betrogen wurden. Die Früchte der Zauberer, die Früchte der Irrlehrer, sie sprechen für sich. Und das ist eine Einladung an uns, dass wir wie Timotheus darauf vertrauen können, dass wenn wir mit Lüge zu tun haben, wenn wir damit zu tun haben, dass andere sich uns entgegenstellen und wir merken das, das ist nicht in Ordnung, aber andere checken das nicht, dass Gott sagt, es kommt ans Licht, halte durch. Die Verleumder, die Lügner, ich werde sie entlarven. Es kommt ans Licht, du bist nicht allein, halte durch. Okay, das Böse sollte uns nicht überraschen, es ist in dieser Welt, wir sind da berufen, es zu überwinden. Das können wir, indem wir die Wahrheit über uns erkennen, die Wahrheit über andere erkennen, dass wir uns vom Bösen abwenden, dass wir durchhalten und wir können es, indem wir einem Vorbild folgen. Paulus schreibt dazu, du bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, meinen Verfolgungen, meinen Leiden, die mir in Antiochia, in Ikonien und Lystra widerfahren sind. Paulus lobt den Timotheus und er dankt den Timotheus. Er dankt ihn für die Treue in der Nachfolge. Er sagt, du bist mir gefolgt. Wie ein Jünger seinen Lehrer folgt, so bist du mir hinterher gelaufen, Timotheus. Schritt für Schritt, durch dick und dünn. Dabei hat der Timotheus nicht nur versucht, den Paulus vom Kopf her zu verstehen. Das ist ja nicht ganz einfach. Der Paulus hat ja viele gute Sachen geschrieben, die herausfordernd sind. Er hat ihn nicht versucht, nur zu verstehen, sondern er hat versucht, das wirklich auch umzusetzen, zu leben, wie sein Vorbild lebt. Er hat sich die gleichen Glaubensziele gesteckt. Er hat versucht, so auf Jesus zu schauen, wie Paulus das gemacht hat. Und warum machte er das? Weil er gesehen hat, weil Timotheus an Paulus gesehen hat, wie diese neuen Dinge, Lehre, Lebenswandel, Vorsatz, Glauben, Langmut, Liebe, Ausharren, Verfolgung, Leiden, wie diese aufeinander aufbauen und wie sie helfen, das Böse zu überwinden. Paulus folgt den Timotheus, weil er erlebt hat, wie Paulus seinen Glauben lebt und dass das echt ist und dass da Kraft drin ist, Kraft von Jesus. Und die Worte, die Paulus so schreibt, die lassen vermuten, dass der Timotheus wusste, wovon der Paulus schreibt, dass er dabei gewesen ist, als Paulus seinem schlimmsten Leiden ausgesetzt war, nämlich als er in Lystra gesteinigt wurde. Das könnt ihr in Apostelgeschichte 14 lesen. Paulus kommt nach Lystra und das Erste, was er dort macht, er macht einen Gelähmten im Namen Jesu heil. Und alle, die das sehen, sind so fasziniert davon, dass sie vor ihn auf den Boden fallen wollen, dass sie Stiere heranschleppen, um vor Paulus zu opfern, weil sie denken, er ist Zeus. Und Paulus kann das abwehren. Er sagt, nee, das ist nicht so. Und sie lassen auch ab davon und kurze Zeit später kommen aber Leute aus einer anderen Stadt, in der Paulus zuvor gewesen ist und sie verleumden den Paulus, sie schwärzen ihn an und sie hetzen die Menge auf. Und die gleichen, die gerade noch den Paulus opfern wollen, nehmen den Paulus und beginnen ihn zu steinigen. Paulus erlebt das Martyrium und Timotheus ist wahrscheinlich in der Nähe. Er ist dabei und sieht, wie Paulus das erträgt, wie Paulus der vorher noch von Jesus gesprochen hat, diesen Weg geht und wie er am Boden liegt. Und er erlebt, dass sie alle ablassen von Paulus, ihn herausschleifen aus der Stadt, dass Paulus wundersamerweise wieder auf die Beine kommt, dass er nicht getötet wird durch diese Steinigung und dass dieser gleiche Paulus dann nicht in diese Stadt geht und den Stein nimmt und seine Peiniger auch massakriert, sondern dass er weitergeht und weiter die Liebe von Jesus verkündigt, die Rettung von Jesus verkündigt. Dass er überwindet, dass er nicht dort bleibt in diesem Schmerz. Kein Hass, keine Rache, sondern Ausharren in Verfolgung und Leiden, Überwinden des Bösen. Wie überwinden wir? Indem wir auf den Überwinder schauen, über den wir ein Vorbild haben, was überwunden hat. Timotheus schaute auf Paulus. Paulus erlebte etwas Ähnliches. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wenn ihr die Apostelgeschichte gelesen habt, dass Paulus ebenfalls schon bei einer Steinigung dabei gewesen ist, nämlich als man den Stephanus gesteinigt hat. Damals hat er noch, war kein Christ. Er hat die Sachen von Paulus oder von denen gehalten, die Paulus, die den Stephanus gesteinigt haben. Aber Paulus war dabei und er sah, wie Stephanus starb, nämlich mit den Worten: Herr, vergib ihnen diese Schuld. Nicht verrecken sollt ihr Hunde, sondern Herr, vergib ihnen diese Schuld. Was für ein Leiden, was für ein Überwinden. Stephanus überwand das Böse, wie indem auch er selber auf den Überwinder schaute, weil er hatte die Gnade, dass er Jesus im Herzen trug, er war Christ, aber dass er auch während seiner Steinigung das sehen konnte, den Überwinder, den er gefolgt war. Er sagte: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Wie überwinden wir das Böse? Indem wir auf die Überwinder schauen, indem wir sehen und verstehen, wie sie überwunden haben und indem wir ihnen nachfolgen. Also sei nicht überrascht, wenn dich andere wegen deines Glaubens oder wegen deiner Lebensweise missverstehen, wenn sie dich kritisieren oder wenn sie dich verletzen. Gib nicht auf. Werde zum Überwinder. Nicht indem du die anderen in Grund und Boden diskutierst, nicht indem du dich sinnlos streitest, nicht durch deine eigene körperliche Kraft oder durch deine Intelligenz, sondern diese neuen Schritte. Du bist meiner Lehre gefolgt. Durch gute Lehre, durch Bibellesen, durch Predigt hören. Durch Tun, what would Jesus do, indem du das nachahmst, was Jesus dir vorgemacht hat. Indem du die Ziele dir steckst, die Jesus auch hatte, den Armen zu dienen, den Menschen zu helfen. Indem du vertraust, so wie Jesus, so wie Paulus dem Vater vertraut, dass er es gut meint mit dir, auch im Leiden, dass es gut ist für dich, dass es dir zum Heil dient. Durch Geduld, durch Liebe. Diese neuen Schritte bauen aufeinander auf. Es beginnt mit der Lehre und es beginnt mit dem Tun. Lebe so, wie es die Überwinder vor dir gemacht haben, Schritt für Schritt, Tag für Tag, denn du bist zu mehr berufen. Amen.